Wir hatten vor 14 Tagen ein Thema begonnen und das wollen wir natürlich abschließen und schlagen deshalb noch einmal Johannes Kapitel 20 auf und lesen den Vers 2. Da heißt es, sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das, was uns heute bewegt, ist also noch einmal die Aussage innerhalb des Verses 2, dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Und genau das wollen wir heute fortsetzen und damit beschließen. Wir hatten darüber gesprochen, weshalb und warum. Keinen einzigen der Jünger unseres Herrn Jesus Christus hat die Frage der Liebe des Herrn so erfasst und innerlich im Herzen bewegt, wie gerade diesem Johannes. Und es hat zu allen Zeiten nur wenige in der Gemeinde Jesu gegeben, die wie der Johannes in dieser Liebe Christi Jesu einhergingen. Und es hat nur wenige gegeben, wie Johannes diese Liebe Jesu auslebte, nämlich Kinder Gottes im Bewusstsein seiner Liebe zu sein. Aber nur und allein solche Johannes-Seelen verstehen die Sprache der Braut im Hohelied Kapitel 2, Vers 4, wo es heißt, sein Panier über mir ist die Liebe. Viele der Kinder Gottes reden über die Liebe, aber sie besitzen nicht das Maß, wie Christus es will. Dabei haben wir schon vor 14 Tagen gehört, dass die Liebe der höchste Ausdruck des Wesens Christi zu uns und wir allein Christus darin ausdrücken können. Die Liebe des Bräutigams hier in Hohelied macht sie glücklich und ist ihnen eine unversiegbare Quelle der Freude. Freude in Jesus ist nur um das Maß in den Glaubenden, inwieweit die Liebe Gottes Niederlass gefunden hat. Und für diese Niederlassung seiner Gottesliebe in Menschenherzen sind allein wir verantwortlich, weil die Schrift sagt, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jeder, der errettet ist, hat das Vollmaß seiner Liebe, um zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und wo überall das nicht ist, steht die Sünde dazwischen. Und wir müssen resultierend da heraus sagen, wie wenig wird sein göttliches Wort verstanden. Als Kinder, die im Bewusstsein leben, Christus hat sie lieb. Und nach Epheser 5, Vers 1, Nachahmer Gottes zu sein. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir darüber nachdenken, Tag und Nacht. Erst dann, und nicht eher, erst dann, wenn ich diese Liebe um jeden Preis gesucht habe, und dann kommt das Nächste, und mich darin finden ließ, kann der Herr in seiner Barmherzigkeit mir diese, seine Liebe klar machen. Erst dann kann ich sie anderen erweisen und nicht eher. Erst dann kann ich sein Nachahmer sein und nicht vorher. Wir fragen uns selbst, ob wir darin Jesu Nachahmer sind. Es kann sein, aus der Praxis, dass ein Kind im Gehorsam unter den Augen und den Blicken der Mutter spielt und zugleich ihr Wohlgefallen daran hat und das andere Kind zur gleichen Zeit sie durch Ungehorsam betrübt. Das ist also bei Kindern keine Seltenheit, genauso nicht wie bei Kindern Gottes dem himmlischen Vater gegenüber. Aber wir müssen jetzt etwas festlegen. Die Mutter hat dennoch beide Kinder gleich lieb. Und die Ungereimtheiten der Kinder wechseln. Einmal das, einmal jenes. Was nicht so läuft, wie es sein sollte. Genau wie bei unserem himmlischen Gott in der Beziehung seiner Kinder. Es gibt natürlich auch Kinder, die hängen dauernd dran. Das ist der Augenblick, wo Gott züchtigende Hand anlegen muss. Aber der Mutter Zärtlichkeit gegen das eine Kind und ihre züchtigende Hand gegen das andere kommen aus einer und derselben Quelle. Aus der Mutterliebe. Und genauso ist es bei uns. In der Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Das so sehr unterschiedliche Verhalten zu den beiden darf niemals als eine Verschiedenheit der Liebe angesehen werden, welche die Mutter zu den Kindern gleich groß hat. Und in diesem Johannes haben wir vorgebildet das echte und rechte Abbild für uns in der Beziehung des Bewusstseins, von Christus geliebt zu werden. Jesus hat uns lieb. In diesem Bewusstsein haben wir zu leben, haben wir zu wandeln. Und genau dieses Bewusstsein ist es, welches Gott ehrt. Denn wenn wir in diesem Bewusstsein leben, ehren wir Gott, werden wir bewahrt vor der Sünde, werden wir bewahrt vor der Verunreinigung, werden wir bewahrt vor Schaden. Erstens, im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 23 bis 26. Da finden wir solch ein Kind, das sich geliebt weiß, wie es dort heißt, welches Jesus liebt, sich an die Brust Jesu zu schmiegen. Der Herr Jesus war es, er hatte den Jüngern gesagt, einer von euch wird mich überliefern. Keiner der Jünger war in der Frage in Unwissenheit. Johannes wusste, die Stunde der Versuchung kommt, naht, ist gleich da. Die Macht der Finsternis kommt näher und einer von uns wird ihn, unseren Herrn, an dessen Brust er während dieser Überlegungen lag, überliefern. Und keiner traute sich es von den Jüngern zu. Die Bibel sagt, einer sieht den anderen an. Wen von uns wird diese Macht der Finsternis, von der Herr redet, überwältigen? Das war die Position, die Situation. Jetzt merken wir uns, vor dieser Stunde da sehen wir den Johannes, vor dieser Stunde birgt er sich in Christo, in seinen Schoß. Das zeigt uns hier das Bild. Er birgt sich in ihm und nimmt seine Zuflucht jetzt ganz praktisch hin zu seiner Liebe. Diese Liebe, es ist, die allein ihn, den Johannes, zu bewahren vermag. Aber zugleich auch ein ganz köstliches Bild für uns, wenn Stunden der Prüfung, Stunden der Versuchung auf uns zukommen. Weil wir so wenig gelernt haben, in der Prüfung, in unseren Herzen Christus zu suchen, fallen wir viel mehr rein und haben es dort dann wahnsinnig schwer, die Dinge wieder zu ordnen. Weil wir so wenig gelernt haben, die Zuflucht zu Jesus zu nehmen, um stille zu werden. Wir sehen das ganz deutlich bei diesen beiden Jüngern Johannes und Petrus. Der Petrus war am Reden. Wie viel Unheil ist durch sein Reden entstanden, wir werden es gleich sehen. Noch mehr für den Johannes. Dort im Schoße seiner Liebe empfängt er Licht. Wunderbares Licht Jesu. Er empfängt Unterweisung. Er empfängt zugleich Beantwortung. Also Antwort auf die bange Frage, die anstand: Herr, wer ist es? Zweitens, in Johannes 19, Vers 25 bis 27, da wird uns das Bild eines geliebten Kindes gezeigt, welches sich von Christus geliebt wusste. Und zwar diesmal, vorhin hatten wir es vor der Stunde und jetzt in der Stunde der Versuchung. Inmitten des Sturmes findet dieser Jünger, den Jesus liebte, sich unter dem Kreuze Christi. Er findet sich wieder zurecht. Das ist die Absicht Gottes. Wir lesen das so leichtfertig darüber hinweg. Aber welche Entscheidung lag zwischen seinem ihm verlassen, was ja immer böse ist, und der Überwindung in seinem Herzen jetzt noch nachzulaufen, den Weg zu gehen, den nicht allein und zwar erkannterweise der Weg des Herrn ist, was der Herr wollte, sondern auch die Mörder des Herrn waren diesen Weg nach Golgatha gegangen, nachzulaufen. Wenn wir stille werden in diesen Fragen, empfangen wir gewaltige Belehrungen, ein jeder für sich. Er kam dort wieder zurecht. Wo kommen wir wieder zurecht, Bruder und Schwester? Am Kreuz Christi. Wir kommen nicht zurecht in unserer Anmaßung, in unserer Frechheit und Sünde. Wir kommen zurecht am Kreuz. Das ist die Botschaft seiner Liebe an uns. Die Schafe der Herde waren zerstreut, weil der Hirte geschlagen wurde, sagt der Prophet Zacharja andeutend. Allein, ganz allein kehrt dieser Johannes wieder zurück. Und ist mit einigen niedergeschlagenen Weibern dort und hart er nun bei seinem verworfenen und gekreuzigten Herrn aus. Jetzt ist ihm alles egal. Aber genau das war der richtige Weg. Der richtige Weg tut oft weh. Was der Herr Jesus für uns getan hat am Kreuz, war der richtige Weg, der alleinige Weg, um uns zu erlösen. Er hat dem Heiland bitter weh getan. In welch einer Gottesferne stehen wir, wenn uns unsere eigene Sünde nicht mehr weh tut? Und der Herr Jesus war es, der im gekreuzigten Zustand auf sie, nämlich die Seinen, herabsah. Er hat von dieser seiner Erhöhung wiederholt gesprochen. Jetzt war sie da. In der Stunde der Versuchung. Ja, wie klein war seine Jüngerschar geworden durch eine Prüfung, die nicht unerwartet, sondern angekündigt vom Herrn kam. Geschwister, mag die Schar der Erlösten noch so klein sein, was mögen die wenigen Frauen und der eine Mann Johannes für das Herz unseres Herrn in seiner bittersten Stunde gewesen sein. Da sah er den Inbegriff seiner Freude, den Inbegriff seiner Liebe. Und jetzt sah der Herr Jesus den Jünger, welchen er liebte, dabeistehen. Er hatte ihn bislang vermisst. Eigene Gedanken waren's, die ihm hier nicht in Gleichklang mit dem Herrn Jesus wiederfanden. Und nun sah er ihn hier unter dem Kreuze, empfing er den letzten Blick aus den Augen seines geliebten Herrn. Den letzten Blick aus dem Auge Jesu. Ehe er starb, der letzte Blick auf Johannes. Der letzte Blick seiner Liebe. Auch Petrus empfing den letzten Blick Jesu vor dem Tode. Er empfing ihm, und das sieht der Herr Jesus ihm im Kreise seiner Feinde und Mörder. Aber auch das hin zu Petrus war ein Blick seiner Liebe. Aber er redet eine völlig andere Sprache als der, den Johannes empfing. Ich hoffe, dass wir das unterscheiden können. Ich hoffe, dass wir das verstehen können, damit wir durch den Geist Gottes mittels seines Wortes Überführung geschenkt bekommen, was der Herr Jesus in uns verändern will. Was war des Herrn letzter Blick für Petrus? Und was war es für Johannes? Und genau so ist es auch heute noch. Wir alle stehen in einer bestimmten Beziehung zu Christus, unserem Herrn, und damit zu seiner Liebe. Und so wie wir zu ihm stehen, vermag er seine Liebe in unseren Herzen fruchtbar werden zu lassen. Dieser Jünger, der sich geliebt wusste von Christus, harrt unter dem Kreuze bei seinem Herrn. Er harrt aus und empfängt durch Ausharren den Blick seiner Liebe. Und daraufhin empfängt der Johannes noch etwas. Er empfängt die letzten Worte des Herrn. Ist interessant. Der Herr Jesus am Kreuz gibt ihm zu verstehen, dass das letzte Band seiner irdischen Verwandtschaft völlig gelöst ist. Und dann vertraut der Herr ihm unter seinem Kreuze das teuerste irdische an, was er hatte, was er in diesem irdischen Bande besaß. Er übergibt seine eigene Mutter der Sorgfalt des Johannes. Das waren seine letzten Worte an Johannes. Und wir müssen sagen, welch ein Vertrauen setzt der Herr Jesus angesichts seines Todes in den Johannes. Aber er konnte dieses Vertrauen dem Johannes nur darum bringen, weil er wusste, Johannes wird meine Liebe beantworten. Und warum hat er dem Petrus diesen kostbaren Auftrag angesichts seiner Feinde und Mörder nicht geben können? Weil Petrus seine Liebe nicht beantwortet hatte bis dato, wie es der Herr Jesus wollte. Und so fort. Die Bibel sagt, von jener Stunde an nimmt der Jünger sie, die Maria, zu sich. Wir können das nur sagen, welch eine Liebe unseres Herrn zu den Seinen. Drittens. In Johannes, Evangelium, Kapitel 20, Vers 1 bis 9. Da wird uns wieder solch ein Kind Gottes seiner Liebe, ein Kind, welches im Bewusstsein der Liebe Jesu lebt. Und jetzt kommt das Dritte, nach dem Sturm. Erst vor, dann in und jetzt nach dem Sturm. Als jede Hoffnung zu Grabe getragen war, gezeigt. Der Johannes der sich von ihm geliebt wusste, hatte mit etlichen Frauen unter dem Kreuze gestanden. Er hatte den letzten Augenblick des Lebens des Heilands mitgenommen, in seinem Herzen, in seinem Inneren. Und wie hatten seine Augen an dem am Kreuz Hängenden gehaftet? Mit liebenden Blicken erwartete er etwas von dem am Kreuz Hängenden. Sie erhofften, dass der Herr eines seiner vielen Wunder tun werde, um den Unglaubenden zu beweisen, dass er der Christus Gottes sei. Sie hofften, er werde, wie die Gottlosen sagten, vom Kreuz herabsteigen. Das war eine falsche Hoffnung. Die hatten sie sich selbst gemacht. Sie hatten gleich gedacht wie die Gottlosen. Geschwister, hier müssen wir wachsam sein. Wir haben das zu tun, was Gottes Geist uns mitteilt. Durch sein Wort bestätigt und nicht, was die Gottlosen meinen und reden. Die Gottlosen hatten's gesagt, dass er vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Ich darf hier eine prophetische Aussage geben, ohne Prophet zu sein. Die hätten auch dann nicht an ihm geglaubt. Ihr könnt mir es abnehmen. Das lesen wir sogar in der Bibel. Und plötzlich bemerkte der Johannes mit den Frauen, er, die ganze Hoffnung am Kreuz, neigt das Haupt. Da erwarteten sie doch in ihrer Hoffnung, dass der Herr sein größtes Wunder tun möchte, um den Gottlosen zu beweisen, dass er Recht habe, dass er vom Kreuz herabsteigen würde. Was mag da in ihren Herzen vorgegangen sein, die eine sündliche Hoffnung in sich aufgenommen hat, die enttäuscht immer. Geschwister, ich darf jetzt wieder ein Wort sagen. Das, was uns in dieser Welt enttäuscht, ist verbunden mit unserer Sünde. Jesus enttäuscht uns nie. Und dieser junge Johannes wäre nicht enttäuscht worden, hätte er den Worten seines Herrn geglaubt, dass er getötet werden würde von den Schriftgelehrten. Als er, Johannes, und die Frauen, sie, ihn, ihre Hoffnung sahen, ihre einzige Hoffnung neigt das Haupt und stirbt, da müssen wir sagen, nein. Herr Jesus ist nicht gestorben, wie manche gemeint haben, an der Geißelung, an der Kreuzigung, an der Schmähung. Nein, an keinem von diesen. Die Bibel sagt es. Weil er seinen Geist übergeben hat in die Hände des Vaters, darum starb er. War es nicht gerade der Herr Jesus, der in Johannes 10, Vers 18 sagt, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, sagt er da, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Das hat der Herr Jesus vorher gesagt.
Aber ihre Herzen verstanden es nicht. Warum nicht? weil sie nicht in der Liebe Jesu waren, die der Herr ihnen sein wollte und die er ihnen gab. Jetzt kommen wir zu einem Ergebnis. Alle Glaubenden, ich rede hier von den Kindern des Lichts, die seine Liebe nicht beantworten, wie der Herr sie uns gegeben hat, leben in Unwissenheit um einen ganzen Teil ihres geistlichen Lebens dahin. Aber auch in dieser dunklen Stunde, als seine Lebenshoffnungen zusammengebrochen waren, da ist er für Johannes der Sohn Gottes, der sich freiwillig hingibt. Nur ganz kurz. Und dann hat sich Johannes wieder gefangen. Er kann zwar, aber im Auftrage des Heiligen Geistes darf er nicht schreiben, er stirbt. Steht auch nicht da. Deshalb steht's nicht da, weil es nicht darf. Sondern er übergab seinen Geist. Jetzt war alles dahin. Alles war ihnen, den unter dem Kreuze versammelten kleinen Häuflein genommen, bis auf eines. Eines konnte ihnen nicht genommen werden. Und was war das? Es war die Erinnerung an seine Liebe, die blieb. Und Geschwister, genau deshalb steht in Johannes 13 geschrieben, die Liebe vergeht nimmer, auch nicht in unserer Erinnerung. Wir werden nicht nur und allein uns in der Herrlichkeit an seine Liebe erinnern, wir werden davon leben. Und wir werden darinnen leben, wie wir es hier nie gekannt haben. Das ist ein Stück unserer köstlichen Freude in Christo. Auch in seinen dunkelsten Stunden, in den Stunden seiner Hoffnungslosigkeit, in der Johannes war, weiß er sich als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Diese Erinnerung hielt sein Herz warm, als er, der am Kreuz hängende, kalt war. Er blieb für ihn, für den Herrn in der Erinnerung. Und als ihm das erste Wort der Auferstehungs- oder des Auferstehungsereignisses gebracht wird, genau an diesem Punkt, da sind seine Füße weit, weit schneller als der, der immer der Erste war, als die Füße des Petrus. Warum blieb jetzt Petrus? Warum blieb er, der sonst immer der Erste war, nun zurück? Johannes hatte am Kreuz die Frage seines Verlassens des Herrn geordnet und Petrus noch nicht. Jawohl, ungeordnete Sünde, nicht erkannte Sünde, Dinge, die wir nicht als Sünde erkennen und erkennen wollen, die hemmen uns im Laufe zum Herrn. Sie liefen ja zur Gruft, um nach dem Herrn zu schauen und dessen, was man behauptet hatte, dass er nicht mehr drinnen sei. Ja, weil er nicht ganz in der Liebe Jesu glücklich war, dieser arme Petrus. Eine Last, die noch ungeordnet war, lag auf seinem Gewissen.
Er war mit Jesus nicht im Reinen. Wie gut ist das, wenn wir erkennen, dass wir Lieblosigkeiten ins Reine bringen. Ich sage nicht irgendwie behandeln, sondern ins Reine bringen. Das ist wieder etwas anderes. Gläubige verwechseln das. Dummes Geschwätz über Sünden halten und ins Reine bringen sind zweierlei Dinge, die auch Gottes Wort wesenhaft unterscheidet. Hoffentlich unterscheiden wir sie auch. Das alles hemmt den Lauf, den Petrus lief. Es hemmte den Lauf seiner Füße. Und gleich so ist das auch bei uns. Viertens. In Johannes Kapitel 21, Vers 1 bis 7 und 18 bis 23, wird uns gleich zweimal dieser Jünger gezeigt, den Jesus liebte. Die kleine Schar, die kleine Herde, hat der Auferstandene wieder gesammelt. Beachten wir das, nicht Johannes und nicht der Petrus, sondern der Herr hatte sie gesammelt. Der Herr Jesus ist der Mittelpunkt aller Versammelten um ihn. Aber sie verstehen ihren Herrn nicht mehr. Der war anders geworden. Sie verstehen ihn nicht mehr im neuen Verhältnis, welches er ihnen kundtat, als er sagte, mein Vater, euer Vater. Johannes 20, 17. Nun, Petrus war ja der Erste, der zur alten Welt, wovon der Herr Jesus ihn wegrief, zurückkehren will. Das war der Erste.
Interessant ist, da war er der Erste. Geschwister, solche, die in der Liebe des Christus und im geistlichen Leben die Letzten sind, sind die Ersten in der Beziehung zur Sünde und damit zur Welt. Das war damals so, das ist doch heute noch so.
Was hat er gesagt? Ich! So fängt, das ist immer der Sündersatz, der fängt mit ich an. Ich gehe hin fischen.
Der Herr hatte das ganz anders gesagt. In dem Verhältnis unserer Sünde zu Jesus und den Seinen sind wir vorn dran, ich. Das ist uns noch nie aufgefallen. Und möchten wir immer den Platz einnehmen, den der Herr Jesus uns zugewiesen hat, dann überstellen wir uns nicht über den Herrn und über die Seinen.
Das Bittere ist, dass diesem Ausspruch, ich gehe hin fischen,
sich andere anschließen. Jawohl, ich kann's beweisen.
Dem Bösen kann man sich schneller anschließen als dem Willen Gottes.
Das ist in deinem Herzen so und das ist in meinem Herzen so. Die Frage ist nur, ob ich in seiner Liebe, in der Liebe des Christus lebe, oder im Geist dieser Welt. Das entscheidet hier.
Andere schließen sich ihm an, zurückzugehen. Wohin? Zur Welt. Dort, wo der Herr sie herausgerufen hatte.
Geschwister, auch das ist Welt, wenn Gläubige eigenwillige Wege gehen. Auch das ist Welt.
Und deshalb steht der Herr Jesus,
der ist früh aufgestanden, steht geschrieben, er steht schon ganz früh morgens am Ufer. Weißt du, dass der Herr Jesus dir wegen früh aufgestanden ist? damit du, nachdem du dein Leben Christus übergeben hast, nicht eigene Wege gehen sollst.
Eigens dafür ist der Herr Jesus früh aufgestanden
ans Ufer. Da wäre noch einiges dazu zu sagen. Wir müssen aber dann zum Ende kommen.
Er war sehr früh bereit,
nämlich vor den Jüngern.
Der Herr Jesus ist ja, wie die Schrift sagt, in allem doch der Erste. Also auch hier am Ufer. Er ist deshalb so frühzeitig da, um ihnen, den Jüngern, auf ihren eigenen Wegen zu begegnen.
Wenn die die Ersten gewesen, wenn der Herr Jesus nicht der Erste gewesen wäre in allem, dann wären die vor ihm durchmarschiert. Dann hätte er ihnen nicht mehr begegnen können. Dann hätte er ihnen auf sündlichen Wegen nicht mehr begegnen können. Genauso wie uns.
Wer erkennt den Herrn Jesus im neuen Auferstehungszustand?
Wer ist es? Es ist der Jünger, so steht's geschrieben, den Jesus liebte, der sich geliebt wusste durch Christus.
Johannes! Was sagt er? Es ist der Herr. Die anderen hatten ihn nicht erkannt. Warum denn nicht? Weil er der einzige Jünger war, der mit dem Herrn in Ordnung war, dort noch am Kreuz. Warum konnte er noch am Kreuz die Dinge in Ordnung bringen?
Weil er seine Liebe beantwortete.
Die Liebe zu Jesus und sein Wort bestimmt die Größe unserer eigenen Erkenntnis.
Zwei Jünger,
Petrus und Johannes. Jeder von ihnen sagt nur vier Worte, vier. Ich gehe hin fischen und es ist der Herr.
Was sind der Inhalt deiner Worte?
Und jedes Wort hatte eine tiefe Wirkung auf die Hörenden.
Die Worte des nicht in der Liebe Christi befindlichen Petrus
negativ
bei anderen. Und die Worte des Johannes
positiv.
Auch jedes Wort, welches wir reden, hat Wirkung auf andere Menschen. Und auch darüber wird ein jeder von uns Rechenschaft ablegen müssen am Richterstuhl des Gottes.
Ja, möchte der Herr Gnade schenken, dass unsere Worte die eines geliebten Kindes Gottes sein möchten, die nicht zum alten Adam, sondern ganz klar zum auferstandenen Herrn hinweisen. Zum Abschluss einen Vers aus 2. Korinther, Kapitel 5, den Vers 15, wo es heißt, und er, Christus, ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Amen.